Ich freue mich, heute Morgen mit euch Gottes Wort betrachten zu können. Habe für die heutige Predigt ein Thema ausgesucht, das vielleicht etwas außergewöhnlich ist. Das Thema lautet: Der Pharisäer in mir. Oder vom Feindbild der Christen. Beginnen möchte ich mit einem Text aus Johannes Kapitel 3, dort die Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wenn ich mir das Neue Testament anschaue, dann ist das eigentlich eine typische Haltung für einen Pharisäer. Jedenfalls werden sie häufig so beschrieben. Da kommt ein Mann zu Jesus Christus, stellt sich vor ihn und sagt: Wir wissen. Wir wissen Bescheid. Jesus, du kannst uns nichts vormachen. Jesus, wir haben abgewogen, wir haben dich beobachtet, wir haben darüber nachgedacht, wer du bist, was du sagst, wie du es sagst. Wir haben miteinander gesprochen und wir sind uns einig und sicher. Wir haben die Fakten geprüft. Du, Jesus, bist von Gott gekommen. Wir wissen, du bist ein Lehrer. Unser Urteil steht fest. So ganz salopp, wenn man jetzt so ein bisschen das Neue Testament kennt und die Auseinandersetzungen, die Jesus mit den Pharisäern hatte, würde man ihm doch sagen: Na endlich ist der Groschen gefallen. Jesus, da ist mal einer aus deiner Opposition, aus der Fundamentalopposition, der hat es geschnallt. Der hat dich erkannt. Steig doch ein in ein Gespräch mit ihm. Vielleicht kannst du ihn gewinnen. Und dann kommt die Antwort Jesu. Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er wiederholt das in Vers 5, wahrlich, ich sage dir, nachdem Nikodemus seine Fragen gestellt hat, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und da frage ich mich: Jesus, hast du die Situation hier nicht verstanden? Also da kommt jemand zu dir und sagt: Ich weiß, wer du bist und er möchte von dir lernen und möchte von dir mehr hören und du gehst überhaupt nicht auf ihn ein. Aber Jesus sagt durch seine Antwort, dass das Wissen, was Nikodemus hat, offensichtlich noch nicht weit genug vorgedrungen ist und fortgeschritten ist. Ich verstehe Jesus hier, dass er so sagt: Nikodemus, da ist noch Platz nach oben für weitere Erkenntnisse. Es reicht nicht aus, etwas zu wissen. Für einen Christen, für einen Gläubigen muss mehr drinstecken. Das erinnert mich an eine Situation kurz nach meinem Studium. In meiner Heimatgemeinde hat es ein Problem gegeben. Der damalige Gemeindeleiter hat sich von seiner Frau getrennt und mein Schwiegervater wurde Gemeindeleiter. Und 6 Wochen später waren wir zu Hause zu Besuch bei meinen Schwiegereltern und ich habe mit meinem Schwiegervater darüber gesprochen, habe ihn gefragt: Kannst du mir ein bisschen mehr sagen? Was steckt denn so dahinter? Wo ist er denn hingegangen? Wie ist denn die Situation heute? Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich im Laufe dieses Gespräches festgestellt habe, meinem Schwiegervater gegenüber: Den Mann müsst ihr ausschließen. Das geht so nicht. Also ein ehemaliger Gemeindeleiter, von dem erwartet man mehr als von einem anderen Gemeindeglied. Und wenn ihr als Gemeinde dazu schweigt und nichts dazu sagt, dann werdet ihr schuldig. Gott verlangt von euch eine klare Position. Ich bin mir völlig sicher. Gott verlangt bei offensichtlicher Sünde Konsequenzen. Und wenn ihr diese Konsequenzen als Gemeinde nicht zieht, wird Gott euch nicht sehen. Ich wusste ja alles. Ich hatte es ja studiert. Und ich kannte die Bibeltexte. Und ich kannte auch viele Aussagen aus unserer Literatur. Und ich war mir sicher, wenn die Gemeinde nicht diesen Weg geht, dann wird Gott sich von ihr abwenden. Und er wird sie nicht segnen. Ich habe damals nicht verstanden, wie mein Schwiegervater reagiert hat. Er hat mich weise angeschaut, ein wenig lächelnd und hat dann sein Amt als Gemeindeleiter auf seine Art und Weise fortgeführt und meinen Rat nicht befolgt. Wenn ich mir das so überlege, was ich damals gemacht habe, würde ich aus der heutigen Rückschau sagen, da schaute der Pharisäer so ein bisschen aus dem Knopfloch bei mir. Er schaute um die Ecke und zeigte deutlich Flagge. Ich habe das später noch einige Male selbst bei mir erlebt, aber auch bei anderen. Und so bin ich zu dem Thema heute gekommen, der Pharisäer in mir. Und bevor ich weiterspreche, möchte ich den Bläsern die Chance geben, uns noch einmal zu erfreuen. Der österreichischen Nationalmannschaft, wo dieses Lied gespielt wird, wir sind hier in einem Gottesdienst. Ja? Ihr habt nochmal eine Chance. Die Hymne der Hippies, Ende der 60er Jahre, Flower Power, freie Liebe, Drogen und dann nicht mal ein Orchester von Weltruf, also das geht ihm gar nicht. Ich gebe euch noch eine Chance. Der Pharisäer in mir, endlich sind wir auf dem gottgewollten Weg, denn wir befinden uns im Gottesdienst. Und dieser Pharisäer in mir vergisst, dass jede Generation ihre eigene Musik hatte. Der Pharisäer in mir vergisst, dass es unterschiedliche Kulturen gibt und dass Menschen durch die Musik auf ganz unterschiedliche Art und Weise Zugänge haben, auch zum Glauben. Der Radetzky-Marsch. Mein Opa hat den geliebt. Ich erinnere mich, wie er in der Küche saß und so auf dem Küchentisch trommelte. Es war seine Musik. Unsere heute vielleicht nicht. Aber es war die Musik seiner Generation. Und schaut mal nach, wie viele kämpferische christliche Lieder es gibt. Und das stört uns überhaupt nicht. Da singen wir aus voller Inbrunst Onward Christian Soldiers Marching Us to War. Vorwärts christliche Soldaten. So, als wenn es in den Krieg geht. Was ist das für eine andere Botschaft als in vielen Märschen der damaligen Zeit? San Francisco. Das ist die Musik meiner Jugend. Da kommen in mir Gefühle auf. Sehnsüchte. Das Lied war unter den Top Ten auf dem ersten Platz, als ich zum ersten Mal in meinem Leben bis über beide Ohren verliebt war. Ich hatte nichts mit Flower Power und so weiter am Hut, aber diese Botschaft, keine Gewalt. Alle Menschen sind gleich. Wenn du nach San Francisco kommst, dann sei dir sicher, dass du eine Jugend erlebst, eine Welt erlebst, die in Bewegung ist. San Francisco ist Teil meines Erwachsenwerdens geworden. Wenn Gott mich mit Gefühlen und Sehnsüchten ausgestattet hat, ist es dann falsch, wenn ich erwarte, dass christliche Lieder mich auch berühren? Wie viele christliche Lieder und Spirituals gibt es, die in dir und in mir Gefühle und Erinnerungen hervorrufen? Doch der Pharisäer in mir weiß ganz genau, welche Musik im Gottesdienst richtig ist und welche nicht. Erstaunlich, nicht? Und er weiß auch ganz genau, welches Instrument in den Gottesdienst hineingehört. Wir haben hier die Bläser. Jürgen Schunke ist vor 20 Jahren nach Kenia, nach Tansania gefahren, weil man von dort uns gebeten hatte, ihn dort für 6 Wochen freizustellen, damit er einen Bläserchor dort aufbauen kann. Er hat das gemacht, er hat Musikinstrumente mitgenommen. Und als er zurückkam, erzählte er mir, dass er am Sabbat im Gottesdienst Bläser vorspielen lassen wollte, was sie gelernt haben. Man hat ihm gesagt, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Bläser im Gottesdienst? Was fällt dir eigentlich ein? Wir Pharisäer wissen ganz genau, was gut und richtig ist. Ob ein Schlagzeug in den Gottesdienst gehört, können wir auch gut entscheiden. Die Orgel und das Klavier, ja, das sind geistliche, christliche Musikinstrumente, aber wer erinnert sich daran, vielleicht weil wir es gar nicht wissen, dass es einen Riesenstreit in der christlichen Gemeinde gab, als die Orgel vor 1000 Jahren eingeführt wurde. Ich weiß noch, wie meine Eltern darüber gesprochen haben, dass im Jugendgottesdienst, den wir in unserer Schule am Montagmorgen hatten, die Gitarre gespielt wurde und wie schlimm das gewesen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als das erste Saxophon auftauchte. Wir Pharisäer wissen genau, was gut und richtig ist. Und ich muss bekennen, solange es Menschen gibt, die so sind wie ich, sterben die Pharisäer in der Gemeinde nicht aus. Und zwar auf vielen Gebieten. Nicht nur auf dem Gebiet der Musik. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein, dass die Pharisäer aussterben. Denn sie haben ja auch viel Gutes. Das muss man ja auch zugeben. Es sind die Frommen, die die Bibel kennen. Und das ist doch etwas höchst Wünschenswertes für Christen, die Bibel zu kennen, mit dem Wort Gottes umzugehen, darin zu lesen, zu begreifen und zu verstehen, was Gott uns zu sagen hat, welche Werte er hat und was er möchte, wie wir sie ausleben sollen. Und darin sind die Pharisäer doch ganz ehrlich. Sie wollen Gott mit ganzem Herzen dienen. Und sie wollen ihn verherrlichen. Und sie wollen ihm treu sein. Und sagt nicht, dass das nicht im Sinne Jesu sei. Sie wollen die Gemeinde schützen. Vor dem Zeitgeist. Damals war es der Hellenismus. Heute sind es andere Probleme. Sie wollten die Gemeinde schützen vor unbiblischen Gedanken und unbiblischen Haltungen. Und sie waren gegen eine Laissez-faire-Haltung und gegen ein Aufweichen des Glaubens. Und wenn ich so als Pastor mir meine Bibel anschaue, dann muss ich sagen, das sind alles Dinge, Ansätze, die ich in der Bibel finde. Und das ist doch nicht schlecht. Es wäre vielleicht manchmal gut, wenn wir davon etwas mehr in der Gemeinde hätten. Das meine ich ganz ehrlich. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, ich möchte über das typische Feindbild der Christen sprechen, dann gibt es ja auch diese andere Seite der Pharisäer und die entdecke ich auch in mir. Pharisäer sind immer im Zustand des endgültigen Wissens. Die brauchen nicht mehr zu fragen. Und die brauchen auch nicht mehr zu suchen, weil sie ihre Antworten haben. Und das macht es so schwierig, mit ihnen umzugehen. Und weil sie davon überzeugt sind, dass die Wahrheit auf ihrer Seite ist und sie die richtige Erkenntnis haben, müssen alle anderen sich ja daran messen lassen. Pharisäer übersehen gerne ihre eigene Begrenztheit und machen sich zum Maßstab für andere. Und wie sehr wir begrenzt sind als Menschen, wird doch schon dann deutlich, wenn ich euch einladen würde, einmal zu beschreiben, wer Gott ist. Sagt es mir doch mal. Wer von uns kann denn auf diese Höhe, hohe Ebene schauen und feststellen und sagen, ich habe das Recht zu definieren, wer Gott ist. Ich kenne nur einen, der das konnte und durfte, und das war Jesus Christus mit seiner Aussage, wer mich sieht, der sieht den Vater. Pharisäer neigen nicht nur dazu, Andersartigkeit im Glauben zu verurteilen, das geht manchmal bis hin zur Dämonisierung. Und sie haben eigentlich ein dualistisches Weltbild. Aus richtig und falsch. Aus schwarz und weiß. Aus gut und böse. Und wenn man sich ein bisschen mit der Entwicklungspsychologie beschäftigt, dann weiß man, dass Pharisäer in dieser Hinsicht irgendwo wie Heranwachsende sind, kurz nach ihrer Pubertät. Damals wusste ich auch genau, was richtig ist. Und ich habe es auch später, einige Jahre später, meinem Schwiegervater erzählt. Pharisäer haben einen guten Zulauf, weil sie die Welt klar ordnen können und genau Bescheid wissen. Und Menschen, die Sicherheit suchen, fühlen sich in ihrer Gegenwart wohl. Doch Heranwachsende ändern im Laufe ihres Lebens die Sicht auf die Welt. Und ich frage mich, ob das für den Pharisäer, der in mir steckt, nicht auch notwendig ist. Und vielleicht auch möglich. Die Antworten auf diese Frage: Ist es möglich, dass Pharisäer sich ändern? Und es ist vielleicht sogar nötig, die Antwort darauf finde ich in der Bibel. Bei Paulus, 1. Korinther 8, die Verse 4 bis 8. Es gibt viele Stellen, die ich zitieren könnte, aber die möchte ich einmal nehmen. Es ist diese klassische Situation, wo Paulus sich mit der Frage beschäftigt, dass in dieser Gemeinde in Korinth einige Leute offensichtlich Fleisch essen, was Götzen gewidmet worden ist. Was in einem Götzendienst einem Götzen geopfert wurde. Und dass es darüber in der Gemeinde Probleme und Auseinandersetzungen gab. Und dann kommt Paulus und sagt, was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Also theologisch, Leute, ist die Sache sauber. Das ist ganz klar. Es gibt nur einen Gott. Und das, was da gemacht wird, dass es den Götzen geopfert wird, das ist Hokuspokus. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, erstens als Götzenopfer dadurch, wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Aber die Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Paulus greift die Frage auf und stellt sie auf eine theologische Ebene und sagt, aus theologischer Sicht ist das überhaupt kein Problem. Wir haben einen Gott. Dem glauben wir und dem vertrauen wir, dem folgen wir nach. Dem haben wir uns anvertraut. Und wenn die Leute jetzt hingehen und essen das Götzenopferfleisch, naja, so what? Interessant wird es, wenn ich Vers 1 dazu nehme. Denn die Diskussion und das Problem muss in der Gemeinde ein sehr großes gewesen sein. Und sie müssen regelrecht übereinander hergefallen sein. Sonst hätte Paulus da nicht drüber diskutiert. Und in Vers 1 fängt er diese Frage an, leitet er sie ein mit folgender Aussage. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Paulus kann das sagen. Dieser Saulus, der selbst einmal Pharisäer war und viel Kenntnis hatte, kann an dieser Stelle mitdiskutieren, aufgrund seiner theologischen Ausbildung und seiner Kenntnis. Und er kommt zu dem Schluss und sagt, Leute, das ist nicht die richtige Antwort. Es ist nicht die Erkenntnis, die uns weiterbringt. Es ist nicht die Erkenntnis, die uns zusammenhält. Es ist nicht die Erkenntnis, die Jesus in unseren Herzen will, sondern, weil das aufbläht, geht es eigentlich um etwas völlig anderes. Es geht um die Liebe. Es geht um unsere Beziehung zueinander. Paulus kann das sagen, weil er die Aussage Jesu Christi in Johannes 13 kannte, wo Jesus feststellt, dass das Erkennungsmerkmal der Gemeinde nicht die Wahrheit ist, nicht die Lehre ist, sondern die Liebe. Dieser Text, wo Jesus Christus feststellt, daran wird jeder Mensch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die Art und Weise, wie wir Probleme lösen, wie wir aufeinander hören und uns zueinander stellen, das ist das Erkennungszeichen der Gemeinde Jesu und nicht das Schlagzeug oder die Posaune oder die Orgel oder sonst etwas anderes. Auch nicht die Lehre. Und dann kommt Paulus noch zu einer anderen Aussage. In Verse 11 bis 13. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Und das kann man nur verstehen, wenn man seinen Bruder wirklich liebt. Wenn man wirklich auf ihn zugeht und sein Positives, sein Bestes möchte. Wenn ich sehe, dass da jemand leidet und sich ein Gewissen macht, weil ich etwas tue, dann kann ich darauf verzichten. Es geht hier nicht darum, und im ganzen Text findet sich kein Abschnitt darüber, dass der Schwache, und Paulus gebraucht ja diesen Begriff, hingeht und etwas einfordert. Es gehört verboten in der Gemeinde. Das darf auf keinen Fall sein. So kommt der Schwache nicht. Der Text sagt uns, wie der Schwache leidet und Paulus darauf eingeht und sagt, weil ich ihn liebe, weil ich ihn mag, weil ich sein Gewissen nicht verletzen möchte, lasse ich mich auf ihn ein. Und ich besitze die Freiheit, auf etwas zu verzichten. Ich muss meine Meinung nicht durchdrücken. Das ist die Situation. Der Schwache schwingt sich nicht zum Richter auf, der etwas fordert. Nebenbei gesagt, manches Mal wird dieser Text auf die Situation in der Gemeinde übertragen, aber wir müssen sehen, dass es sich hier um eine 1:1-Situation handelt. Ein Schwacher und ein Starker auf einer privaten, persönlichen Ebene. Wenn es um die Gemeinde geht, dann greifen im Neuen Testament andere Mechanismen. Da kann nicht ein Einzelner hingehen und sagen, das, was ihr macht, ist alle falsch. Und ihr müsst euch meiner Meinung anschließen. Im Neuen Testament gibt es immer das Prinzip der Beratung und das Prinzip des Aufeinanderhörens und das Prinzip des Miteinanderbetens. In dieser 1:1-Situation hier in Korinth sagt Paulus, ich besitze die Freiheit, mich auf den anderen einzustellen. Und dann gibt es noch diesen Vers in Kapitel 9, Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele zu gewinnen. Das sagt der bekehrte Pharisäer. Das sagt derjenige, der Liebe und Fürsorge die Gemeinde aufbauen möchte. Die größten Gegner Jesu waren die Pharisäer. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu überwinden und zu erreichen. Und das ist genau das, was Jesus in Johannes Kapitel 3 dem Nikodemus sagt. Es ist noch mehr als Erkenntnis. Es geht darum, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Lehre kann töten und verletzen. Beziehung zu Gott tut das auf keinen Fall. Und sie führt immer dazu, dass ich den anderen beachte. Den Pharisäern sei gesagt, dass sie nicht, und das musste ich mir selbst oft sagen, und ich spreche über den Pharisäer in mir, nicht, dass es vergessen wird, den Pharisäern sei gesagt, dass es nicht ihre Aufgabe ist, die Gemeinde zu retten. Das macht Gott selber. Den Pharisäern sei gesagt, dass es nicht ihre Aufgabe ist, in der Gemeinde zu sezieren zwischen denjenigen, die richtig glauben und falsch. Jesus sagt, das ist die Aufgabe des Vaters. Zweifelsfrei kennen wir die Beweggründe der Menschen besser, als wir es tun. Es gibt sicherlich an vielen Stellen ein so klares, so spricht der Herr. Aber es gibt auch das Prinzip der menschlichen Meinung. Und auch darüber spricht Paulus. Und darüber sagt er dem Pharisäer in mir, hier sei sich jeder seiner Meinung gewiss. Ich habe gelernt, dass ich Gott vertrauen darf. Dass ich gut damit leben kann, dass die Gemeinde einheitlich ist und doch nicht gleich. Ich habe gelernt, dass Gott in dieser Gemeinde gut und gerne die Bedürfnisse von allen Menschen stillen möchte. Da möchte der eine einen pietistischen Gottesdienst, in dem die Orgel im Zentrum steht und vielleicht die Bläser. Und der andere möchte einen urchristlichen Gottesdienst, in dem die Gemeinschaft im Zentrum steht, das Miteinander essen und das Miteinander reden, das einander zuhören, das gemeinsame Studieren des Wortes Gottes. Der eine möchte es gerne sakral im Gebäude haben und der andere sagt, ich brauche ein Gebäude, das dem Leben in dieser Welt entspricht. Der Pharisäer in mir musste lernen, dass all diese Ansätze und all diese Sehnsüchte von Gott in unser Herz hineingelegt sind und wir sie nicht mit Kenntnis und Erkenntnis überwinden können, sondern nur mit ihm, indem wir aufeinander hören und auf einen dazugehen. Sind wir damit an dem Punkt, dass Unverbindlichkeit und Laissez-faire alle Türen geöffnet werden? Nein. Solange Gott der Herr dieser Gemeinde ist und solange wir das praktizieren, was Jesus Christus sagt, eine Beziehung zu ihm zu haben, wird der Herr diese Gemeinde führen. Und er wird uns in die Verbindlichkeit hineinrufen, weil Gott nur Verbindlichkeit liebt. Unverbindlichkeit lehnt er ab, aber er lenkt und führt seine Gemeinde. Jesus hat, als er gegangen ist, seinen Jüngern verheißen, dass der Heilige Geist kommt und die Gemeinde in alle Wahrheit lehren wird. Aber dazu gehört auch, dass der Heilige Geist Frucht in seiner Gemeinde hervorbringt. Und das beschreibt Paulus in Galater 5, Vers 22. Und an erster Stelle steht Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das sind die Kennzeichen der Gemeinde. Zum Schluss. Solange ich lebe, werde ich mit diesem Thema ringen. Solange wir leben, solange du lebst, bist auch du mit diesem Thema nicht zu Ende. Jeder von uns erlebt, wie der Pharisäer um die Ecke kommt. Aber ein Satz ist mir wichtig geworden. Und der lautet, lieber in Barmherzigkeit irren, als in Gerechtigkeit verletzen. Das ist übrigens ein Satz, den Ellen White geschrieben hat. Lieber in Barmherzigkeit irren, als in Gerechtigkeit verletzen. Und da stehe ich hier und muss feststellen, dass die Pharisäer in mir damit endgültig die rote Karte bekommt. Amen.